Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag. Es ist das große Wochenende der Oscars. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die begehrten Trophäen verliehen. Und wir schauen hier in der Sendung auf die Favoriten, auf die Themen, auf Trends und Debatten, auf Hollywood und die Politik, auf Macht, Medien und Trump. Gleich aber tauchen wir erstmal ein ins 18. Jahrhundert.
For those new here, who are unaccustomed to a woman preacher.
The Testament of Anne Lee heißt der Film über die Gründerin der religiösen Shaker-Bewegung. Der Film ist jetzt im Kino und ein Gespräch mit der Regisseurin gibt's gleich. Mitten im 18. Jahrhundert in den dunklen Spinnereien Manchesters, da beginnt die Geschichte einer Frau, die später von ihren Anhängerinnen und Anhängern als weiblicher Christus verehrt wird. Anne Lee.
Christ's Spirit first appeared as a man, but has reappeared to fulfill the promise of the second coming as a woman, our Mother Anne.
The Testament of Anne Lee, der neue Film der norwegischen Regisseurin Mona Fastvold, erzählt diese außergewöhnliche Biografie als großen, bildgewaltigen Historien-Musikfilm, getragen von Gesang, ekstatischen Ritualen und einer Hauptfigur, die gegen die Zwänge ihrer Zeit aufbegehrt. Amanda Seyfried spielt Anne Lee, die Gründerin der Shaker-Bewegung, deren radikale Ideen von Gleichheit, Zölibat und spiritueller Erneuerung eine kleine Gemeinschaft von England bis nach Amerika führen. Fastvold hat das Drehbuch gemeinsam mit ihrem Ehemann Brady Corbet geschrieben, dem Regisseur von The Brutalist. Der Film hatte in Venedig Premiere, läuft jetzt im Kino und ich konnte mit Mona Fastvold sprechen. Anne Lee ist eine faszinierende Person, charismatisch, streng, visionär, unkonventionell. Wie sind Sie an die Darstellung einer Person herangegangen, über die es zwar nur wenige historische Aufzeichnungen gibt, die aber auch stark mythologisiert ist?
Well, first I did a tremendous amount of research. I really tried to find out as much as I possibly could about her.
Ich habe versucht, so viel wie möglich über sie herauszufinden, indem ich in die Bibliothek von Massachusetts gegangen bin. Ich habe verschiedene Shaker-Siedlungen besucht, wo man mir Zugang zu ihren Archiven und ihren Forschungsergebnissen gewährt hat. Und ich habe alles gelesen, was ich über sie finden konnte. Dann habe ich versucht, mich mit Manchester in dieser Epoche auseinanderzusetzen, genauso wie mit New York und Albany und Massachusetts.
And then once you have all the information, even a straight biopic becomes fiction.
Wenn man alle denkbaren Informationen gesammelt hat, wird eine reine Biografie zur Fiktion, sobald man anfängt, die Geschichte zu erzählen. Aber es geht darum, was man in die Geschichte einbringt. Es geht um die eigene Perspektive und um den Dialog und die Auseinandersetzung, die man mit dieser Geschichte und mit dem Leben der anderen Person führt.
So then you have to let go of that research and sort of start. And I think that's when you really get in touch with what attracted you to the story.
Irgendwann muss man die Recherchen loslassen und einfach anfangen. Man gelangt dann zu diesem intuitiven Punkt, an dem man sich fragt, warum erzähle ich diese Geschichte gerade jetzt?
Why bring up this?
Und warum gerade jetzt?
Well, I think that I never tried to make a movie with a message. It's not. I was attracted to the story of Anne Lee because I wanted to talk about female leadership.
Nun, ich habe nie versucht, einen Film mit einer Botschaft zu machen. Ich glaube, mich hat die Geschichte von Anne Lee angezogen, weil ich über weibliche Führungsqualitäten sprechen wollte und über Gemeinschaft. Und weil ich daran interessiert war, Ideen rund um Glauben und Arbeit zu erforschen. Und dann hat mich auch der musikalische Aspekt und der Aspekt der Bewegung wirklich fasziniert. Ich kannte nichts Vergleichbares. Und mir wurde mit der Zeit immer klarer, warum gerade jetzt. Eines Tages war ich mit Amanda Seyfried am Set und sie sagte im Apfelgarten in ihrer Rolle als Anne Lee, die Erde gibt denen am meisten, die sie lieben. Kümmert euch gut um Mutter Erde. Und sie sagte, alle unterdrückerischen Regierungen werden gestürzt werden. Es war ein harter Arbeitstag und in der Welt passierten beunruhigende Dinge. In den USA wurden die Rechte von Frauen und allen anderen bedroht. Wir waren beide ziemlich emotional, als wir diese Worte sagten und wiederholten. Es gibt einfach diese zyklische Natur der Geschichte. Es war fast schmerzhaft, das zu erleben und darüber nachzudenken. Die Shaker glaubten an radikale Ideen wie Kommunitarismus, Gleichberechtigung der Geschlechter und Pazifismus. Spricht das vielleicht auch ein modernes Publikum an und ist das auch ein Grund, warum der Film und die Art und Weise, wie sie die Shaker darstellen, so zeitgemäß wirken?
Yes, I think they had so many radical modern ideas. So that I think that's surprising because
Ja, Ann Lee hatte so viele radikale, moderne Ideen und das überrascht uns. Ich bin mir sicher, dass das zu dem zeitgenössischen Charakter beiträgt. Genauso wie die Art und Weise, wie wir an die Musik und die Bewegung herangegangen sind. Denn besonders am Anfang waren viele der Bewegungen und die Stimmarbeit improvisiert und ohne Worte.
If you're improvising for hours at end, or even if you go into like a club and like dance for a really long time, like you guys.
Wenn man stundenlang improvisiert oder wenn man in einen Club geht und wirklich lange tanzt, so wie ihr es in Deutschland tut, dann findest du plötzlich Choreografien und Muster. Die Shaker haben stundenlang getanzt. Einige Menschen in der Umgebung fühlten sich dadurch provoziert und haben die Polizei geholt, um sie verhaften zu lassen. Wir sind es gewohnt, diese Zeit auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt zu sehen. Aber es gibt eine Wildheit in ihren Bewegungen. Das wirkt zeitgenössisch, aber es ist auch einfach menschlich.
My choreographer Celia Rosen Hall is modern dancer and modern, you know, modern choreography, but still I think I told
Meine Choreografin Celia Rosen Hall ist eine moderne Tänzerin, die moderne Choreografien macht, aber ich habe ihr gesagt, lass uns frei in unserem Ausdruck sein. Das Wichtigste bei den Bewegungen und bei der Vokalisierung ist, dass sie sich im Glauben verwurzelt anfühlen müssen. Das ist etwas Innerliches. Es ist keine Performance. Wir bewegen uns aus einem Gebet heraus. Ich befreie mich von meiner Schuld oder meiner Sünde und schüttle sie aus meinem Körper heraus oder ich helfe jemandem. Ich nehme ihren Schmerz auf, ziehe ihn in meinen Körper und lasse ihn los. Das ist die ganze Bewegung. Es ist eine Sprache und sie hat eine Absicht. Und es geht nie darum, diese schöne, auffällige Choreografie zu machen oder die schönste Hymne zu singen, um alle zu beeindrucken. Denn das haben sie nie getan. Es kam immer aus dem Inneren.
Das Ergebnis finde ich sehr filmisch. Die Geschichte der Ann Lee ist in die Tanzchoreografie eingewoben. Wie haben Sie die Handlung und die spirituellen Szenen mit dem Tanz in Einklang gebracht?
Für mich war das nahtlos, weil die Musik und die Bewegung immer verbunden sind. Sie sind immer mit Momenten des Betens verbunden. Ich weiß nichts über die Entstehung von Musicals, aber ich stelle mir vor, dass es so ist. Es gibt Dialoge, dann kommt eine Musiknummer, dann wieder Dialoge, Szenen und die Geschichte. Dann machen wir eine Pause. Und jetzt schalten wir den diegetischen Ton aus, also den Ton aus der erzählten Welt. Und hier kommt ein Lied. Für uns konnte das ganz und gar nicht so sein. Wann immer sie sangen oder sich bewegten, war das immer mit einem Moment des Gebets verbunden. Ich wollte, dass es einfach auftaucht, dann vielleicht verklingt und dann vielleicht wieder auftaucht. Es konnte nicht dieser Stop-and-Start-Rhythmus sein. Das hätte sich nicht echt angefühlt und hätte der Erzählung nicht geholfen.
Now I sort of look at the movie and it feels to me like one piece of music, the entire film.
Wenn ich den Film jetzt anschaue, fühlt sich der Film für mich wie ein einziges Musikstück an. Ich habe mit meinem Komponisten Daniel Bloomberg und unserem Tonmeister Steve Singer und unseren beiden anderen Soundteams zusammengearbeitet. Wir haben den ganzen Film gemeinsam gemischt. Wir waren alle im selben Raum. Es gibt keine Trennung zwischen dem Beginn der Filmmusik und dem Beginn des Sounddesigns. Manchmal gibt es ein Musikstück und manchmal gibt es nur winzige Glöckchen oder Percussion oder einen improvisierenden Sänger im Hintergrund, der ein Statist sein könnte. Oder es könnte ein diegetischer Klang sein. Aber eigentlich ist es Teil der Filmmusik und der Musik.
And sometimes there's breathwork that subtly throughout a dialogue scene that is done by one of our improvisational singers.
Und manchmal gibt es Atemübungen, die sich subtil durch die Dialogszenen ziehen und von einem unserer Improvisationssänger gemacht werden. Ich hatte drei Improvisationssänger, Phil Minton, Shelley Hurst und Maggie Nichols, und sie haben alle Tracks für den Film gemacht. Sie haben während des ganzen Films improvisiert. So konnte ich mir immer anhören, was sie für jede Szene gemacht haben. Auf diese Weise ist es fast eher eine Oper als ein Musical im traditionellen Sinne.
It's almost more operatic than it is musical in that way, like a traditional musical.
Für diejenigen, die vielleicht nicht mit den Shakern vertraut sind, wie wichtig war es für Sie, Ihre religiösen Ideen in dem Film darzustellen, und welche Aspekte waren dabei besonders wichtig?
I mean, it was important to bring all of it in because I didn't know much about the Shakers when I first started reading about them.
Es war wichtig, alles einzubringen, weil ich nicht viel über die Shaker wusste, als ich anfing. Was ich über sie wusste, war ihr unglaubliches Design, die Architektur, die Stühle und die Kisten. Und ich wusste auch etwas über einige ihrer Erfindungen. Sie haben all diese Gegenstände erfunden, die wir in unserem Alltag benutzen, wie den Kartoffelschäler, den Apfelschäler, den Flachbesen und die Kreissäge. Sie waren großartige Erfinder. Wenn man zölibatär lebt, hat man vielleicht viel Zeit, um kreativ zu sein. Man kann sich einfach sehr gut konzentrieren. Und für sie war die Arbeit, das Herstellen von Gegenständen, das Entwerfen von Architektur oder Möbeln oder diese Erfindungen auch eine Form des Gebets. Man konnte also den ganzen Tag damit verbringen, sich der Schaffung von etwas Schönem zu widmen. Das konnte auch das Reinigen und Trocknen von Samen sein. Ich denke, einer der Gründe, warum einige dieser Gegenstände immer noch so beliebt und geschätzt sind, liegt wahrscheinlich darin, weil sie so wunderschön gemacht sind, weil jemand alles dafür gegeben hat. Sie wurden mit Hingabe hergestellt, aber das war alles, was ich über sie wusste.
When I started, you know, learning about Mother Ann Lee and her journey and her story and how radical their ideas were.
Und als ich dann anfing, etwas über Mutter Ann Lee und ihre Reise und ihre Geschichte zu lernen und darüber, wie radikal ihre Ideen in Bezug auf gemeinschaftliches Leben, Gleichheit und Pazifismus waren, dachte ich, ich hatte keine Ahnung gehabt, dass es diese wirklich radikale Feministin und vielleicht Amerikas erste Feministin in den späten 1700er Jahren gab. Sie haben eine der größten utopischen Gesellschaften in der amerikanischen Geschichte geschaffen. Auf dem Höhepunkt hatten sie über 6000 Anhänger. Also reisten sie einfach herum und gründeten immer mehr Siedlungen im Nordosten und auch im Süden.
Sie traveled around and created, built more and more settlements throughout the Northeast and also down to the South.
Die Shaker sind also auch ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte der amerikanischen Besiedlung, die ja auch sehr brutal war und auch mit der Vertreibung der indigenen Bevölkerung einherging. Wie sehr haben Sie die Bewegung auch in diesem Kontext der amerikanischen Geschichte wahrgenommen?
Well, it's a dark chapter in American history, where, you know, in the...
Es ist ein sehr dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte, denn als sie ankamen, gab es noch Sklaverei. Und natürlich hatten Frauen überhaupt keine Rechte. Es ist also interessant, eine Person zu finden, die ein bisschen wie ein Lichtstrahl in dieser Dunkelheit ist. Ich stimme natürlich nicht mit allem überein. Trotzdem finde ich es wichtig, Ann Lee näher zu betrachten, um den Menschen zu zeigen, dass sie neben all diesen anderen Männern existierte. Auch sie ist Teil dieser Geschichte. Und sie schuf einen Ort, an dem afroamerikanische Frauen als Älteste, Führerinnen und Künstlerinnen auftraten, was zu dieser Zeit ziemlich außergewöhnlich war. Ich finde es wichtig, sich daran zu erinnern. Und für mich ist es auch inspirierend, dass Ann Lee es vollbracht hat, das alles aus dem Nichts zu schaffen. Sie war Analphabetin, hatte keine formale Ausbildung, stammte aus armen Verhältnissen und wanderte mit 8 Anhängern nach Amerika aus, wo sie dann wuchs und dies schuf. Und irgendwie gelang es ihr, all diese Menschen davon zu überzeugen, sich ihr anzuschließen, obwohl sie sich von ihren Ehepartnern trennen mussten. Ich denke, die Idee der Gleichberechtigung war für so viele Menschen so verlockend, dass sie eine größere Anziehungskraft hatte als Sexualität. Und ich glaube, für viele Frauen war es offensichtlich der einzige Weg, all die Schmerzen und Leiden zu vermeiden, die damals mit einer Geburt verbunden waren.
Die Regisseurin Mona Fastwold über ihren Film The Testament of Anne Lee. Der läuft jetzt im Kino. Am Donnerstag kommt mal wieder ein Blockbuster bei uns in die Kinos, der mit Spannung erwartet wird und der im Vorfeld quasi schon dazu verdonnert wurde, das Kinojahr zu retten. Der Astronaut, die Romanadaption Project Hail Mary von Andy Weird. Regie geführt haben Phil Lord und Chris Miller, zwei Filmschaffende mit einer ja kräftigen Portion Anarcho-Humor. Hier in diesem Film spielen Ryan Gosling und Sandra Hüller mit. Eine Kombination, die vielversprechend klingt. Und meine Kollegin Anna Wollner hat den Film gesehen und auch mit Sandra Hüller über ihr Hollywood-Debüt gesprochen. Anna, lass uns mal beim Film erstmal bleiben. Ryan Gosling wird also ins All geschickt.
Ja, es ist tatsächlich eine One-Man-Show über weite Teile, denn er spielt Ryland Grace, der zu Beginn des Films aus einem Koma erwacht in einem Raumschiff. Eher aussieht wie George, der aus dem Dschungel kam, mit Vollbart und Amnesie. Er weiß nicht, wie er überhaupt dahin gekommen ist, geschweige denn, wo er ist und warum er da ist. Es entspinnt sich dann so eine doppelte Handlung. Linear sehen wir Ryan Gosling als Grace dabei zu, wie er das Raumschiff erkundet und für sich die Fragen beantwortet. Und dann gibt es elliptische Rückblenden, die erzählen, wie der sanftmütige Mittelschullehrer mit Schwerpunkt Molekularbiologie überhaupt ins All gekommen ist.
Die Romanvorlage, habe ich gesagt, stammt von Andy Weir, sein dritter Science-Fiction-Roman. Von ihm stammt auch Der Marsianer, den vor 11 Jahren Ridley Scott verfilmt hat, mit Matt Damon damals in der Hauptrolle. Auch das ja schon eine Geschichte von Isolation im All. Geht dieser Film jetzt oder die Vorlage in die gleiche Richtung?
Jein, also wir haben diese Isolation, aber die wird gebrochen mit einer Begegnung, die dieser Ryland Grace macht. Denn er trifft auf einen spinnenartigen Alien, der aussieht wie ein riesengroßer Stein, den er auch passenderweise dann Rocky nennt und anfängt mit ihm zu kommunizieren, denn die beiden haben das gleiche Problem, ihr jeweiliger Heimatplanet droht von der Sonne gefressen zu werden.
Also, ich bin dem Alien begegnet. Er ist ein genialer Ingenieur. Und wenn ich ihn nicht verstehe, veranstaltet er ein kleines Puppenspiel für mich und meinen Erbsenhirn.
Ja, allein die Interaktion zwischen den beiden ist großartig. Diese erste Kontaktaufnahme, die entstehende Freundschaft, das Erlernen der Kommunikation. Wir haben also auf der einen Seite Ryan Gosling, der wieder mal spielt wie ein großer alter Hollywood-Star, von denen es ja auch gar nicht mehr so viele gibt. Und auf der anderen Seite Rocky, nicht computergeneriert, sondern von einem Puppenspieler gesteuert. Obwohl die beiden im All sind, abgeschnitten von der Außenwelt, hat das wirklich was zutiefst Humanes.
Die Regisseure sind also Phil Lord und Chris Miller. Ja, die beiden haben Filme gedreht wie Heiter bis Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Sie haben das animierte Spider-Verse ins Leben gerufen, sind, weil sie Disney zu Avantgarde waren, bei Solo a Star Wars Story rausgeflogen. Wie gehen sie jetzt diesen Stoff an?
Mit dem nötigen Ernst, aber auch mit unglaublich viel Humor und großem Vertrauen zu ihrem menschlichen Hauptdarsteller Ryan Gosling. Also man sieht ihm die Spielfreude an und den beiden die Lust am Inszenieren, vor allem auch in den Weltraumszenen. Wirklich so schön sah das All zuletzt im Bildschirmschoner von Windows 98 aus und das meine ich als großes Kompliment. Es ist wirklich ein lebensbejahender Science-Fiction-Film, in dem die Welt unterzugehen droht und das muss man erstmal schaffen.
Jetzt haben wir von der Handlung im All gesprochen, aber noch nicht von der auf der Erde. Da kommt nämlich jetzt Sandra Hüller ins Spiel, die hier ihr Hollywood-Debüt gibt in dem Film. Sie ist ja seit einigen Jahren wahnsinnig präsent, zuletzt auch auf der Berlinale, wo sie für Rose den Silbernen Bären bekommen hat. Warum hat Hüller sich für ihr Hollywood-Debüt ausgerechnet diesen Film ausgesucht?
Ich musste bei ihrer Antwort darauf ein bisschen lachen, denn es war einfach das erste Angebot, was kam aus Hollywood und allein von dem, was auf dem Papier stand, konnte sie nicht Nein sagen. Also Phil Lord, Chris Miller, Ryan Gosling. Und dann hat sie aber auch die Figur gereizt. Eva Stratt, Leiterin des Projekts Hail Mary bei der ESA, die Grace überhaupt erst ins All geschickt hat.
Ich habe es, glaube ich, mit sowas noch nicht zu tun gehabt, dass jemand in so einer Position in so einem Film ist und so viel Einfluss hat, nicht irgendwie die Emotionalität einer Geschichte validieren muss mit eigenen Emotionen, sondern tatsächlich auf der rationalen Seite steht, deswegen trotzdem aber nicht kalt und abweisend ist oder so, sondern ein kompletter Mensch, aber eben mit ganz viel Macht, die verantwortungsbewusst eingesetzt wird. Ich fand das spannend und ich fand das bereichernd.
Ja, sie spielt das mit ihrem präzisen, fast schon spröden Spiel als Figur zwischen Pflichtgefühl, existenzieller Einsamkeit und Helfersyndrom. Dafür braucht sie keine großen Gesten, aber kleine, genau gesetzte Momente. Sie singt auch wieder Karaoke, einen Song von Harry Styles damals, also so eine kleine Reminiszenz an Toni Erdmann. Und sie ist in dieser kosmischen Geschichte wirklich das menschliche Gravitationszentrum.
Es gab ja eine lange Zeit, also eine sehr lange Zeit, in der deutsche SchauspielerInnen in Hollywood vor allem Bösewichte, Nazis waren. Hat sich da in den letzten Jahren was bewegt? Gab es ein Umdenken, eine Neuausrichtung im Casting?
Auf jeden Fall, weil Ländergrenzen und Herkünfte immer weniger eine Rolle spielen im Prozess des Filmemachens. Hüller hat dieses Jahr noch einen Film von dem Kaliber, Digger, von Alejandro González Iñárritu, unter anderem mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Und ich finde, sie hat auch eine sehr gesunde Herangehensweise, wenn es um den Vergleich in der Arbeit geht.
Wir machen alle Filme und die sind ganz verschieden. Und auch in Deutschland sind die total verschieden. Und in Europa sind die ganz verschieden. Deswegen auch die zwei amerikanischen bzw. englischen Sets, die ich kennengelernt habe, waren sehr unterschiedlich. Also das haben wir zumindest alle gemeinsam, dass das jede Crew auf ihre Art macht.
Die Oscar-Nominierung für Anatomie eines Falls war für sie auf jeden Fall der Türöffner, aber es gibt auch eine neue Wahrnehmung für deutsche Schauspielende. Matthias Schweighöfer, der hat ja bei Zack Snyder einen Stein im Brett, der hatte einen kurzen Auftritt in Oppenheimer, der ist aktuell in der ARD-Mediathek im Serienthriller Vanished an der Seite von Big Bang Theory-Star Kaley Coco zu sehen. Lars Eidinger wird der neue Bösewicht bei DC, Brainiac. Daniel Brühl, der war Bösewicht bei Marvel und es kommt auch noch eine neue Generation an Schauspielenden nach, für die Ländergrenzen und Schubladen noch irrelevanter sind, weil sie ganz anders, offener sozialisiert worden sind.
Eine begeisterte Anna Wollner, der Astronaut, läuft ab kommender Woche im Kino. Ein Film, in dem Sandra Hüller zeigt, dass sie auch Blockbuster kann. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es wieder soweit. Da werden in Hollywood die Oscars verliehen zum 98. Mal im Dolby Theater. Und vor einigen Tagen war der Moderator des Abends, Conan O'Brien, höchst selbst und medienwirksam dabei, um den roten Teppich auszurollen.
All right, guys, we're gonna use low back, a lot of buttocks, okay, arms and then push from the legs.
Ja, also Rücken runter, viel Armkraft, Anweisungen an seine Helfenden, wie genau der Körper für den roten Teppich einzusetzen ist, das gab es also auch. Nun ist der rote Teppich bereit für die vielen Stars, die darüber schreiten werden. Besonders viel Aufmerksamkeit werden dabei wohl die Regisseure Ryan Coogler und Paul Thomas Anderson und ihre Teams bekommen, denn ihre beiden Filme stehen im Mittelpunkt des Rennens. Blood and Sinners, das Südstaaten-Drama von Ryan Coogler mit rekordverdächtigen 16 Nominierungen und One Battle After Another von Paul Thomas Anderson, der in der bisherigen Awards-Season viele Kritikerpreise gewonnen hat. Aber die Oscars sind natürlich längst mehr als eine Preisverleihung. Sie spiegeln auch eine Filmindustrie im Umbruch, wirtschaftlich, politisch und medial. Diese Stunde Vollbild steht ganz im Zeichen der Oscars und ich spreche darüber mit zwei Gästen. Mit Reinhard Spiegelhauer, ARD-Korrespondent in Los Angeles, also direkt dort, wo die Oscars verliehen werden, und mit Patrick Wilinski, meinem Vollbild-Kollegen hier in Berlin. Guten Tag an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Ja, und wegen der Zeitverschiebung mit Los Angeles haben wir die Sendung am gestrigen Freitagabends aufgezeichnet. Herr Spiegelhauer, beginnen wir mit einem Blick nach Los Angeles und der Weltpolitik. Die Organisatoren der Academy Awards haben am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie die Sicherheitsvorkehrungen für die Oscars verstärken, als Reaktion auf Berichte, wonach der Iran Drohnenangriffe auf Teile Kaliforniens planen könnte. Wie fühlt sich Hollywood gerade an, so kurz vor der Preisverleihung?
Der Verkehr ist natürlich chaotischer, weil der Hollywood Boulevard eben vor dem Dolby Theater gesperrt ist. Der Teppich liegt ja da, ein großes Zelt drüber. Die Sicherheitsvorkehrungen sind relativ streng, also keinerlei Fotos von irgendwelchen Zutrittsbadges, die man bekommt, alles strengstens verboten. Wenn man sowas machen sollte, wird man sofort seine Akkreditierung los sein.
Es ist ja so, die Oscarsaison ist immer länger geworden. Früher fand die Verleihung häufig schon im Februar statt, inzwischen erst Mitte März. Spürt man bei Nominierten und Studios sowas wie eine Oscar-Müdigkeit? Denn diese Oscar-Kampagne ist ja jetzt irre lang geworden.
Also nach meiner Wahrnehmung ehrlich gesagt nicht. Tatsächlich hat es wahnsinnig viel Kampagnen natürlich immer wieder für die einzelnen Filme gegeben und gerade für Blood and Sinners ist jetzt in den vergangenen Wochen nochmal ziemlich viel reingeworfen worden. Mir jedenfalls sehr, sehr viel in meine Timelines gespült worden und das ist ja auch dadurch nochmal präsenter geworden, dass es eben mehrere Preise, also bei den BAFTAs hat er ja groß abgeräumt. Also das ist da tatsächlich nochmal richtig hochgespült worden, würde ich sagen.
Patrick, diese monatelangen Kampagnen, also das heißt ja Screenings, Interviews und die eben ja schon erwähnten Branchenpreise, die sind inzwischen so ein eigenes System geworden. Verändert diese lange Saison eigentlich auch, wie über die Filme gesprochen wird?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ja auch sehr teuer geworden, je länger das Ganze geht. Das muss man ja auch alles irgendwo finanzieren. Ich finde auch, dass diese Promotour selber ja auch eine Geschichte immer erzählt. erzählen soll. Ich erinnere mich, als das Team von Everywhere, Everything, All at Once vor ein paar Jahren gewann. Die starteten ja mehrere Monate mit dieser Geschichte. Wir gemeinsam mit wenig Geld am Glauben zusammen als Team wollen diesen Oscar und haben ihn am Ende auch bekommen. Jetzt ist es halt Timothée Chalamet, der erzählt, dass er 6 Jahre lang mit Ping-Pong-Schläger durch die Welt gereist ist, inklusive Tischtennisplatte. Also das muss man eben auch noch erzählen, ne? Dass die PR-Kampagne funktioniert. Was mir aufgefallen ist, vielleicht zu der Länge, man rutscht dann doch hin und wieder schon in so Schmutzkampagnen rein. Die haben sich in den letzten Jahren schon vermehrt. Also wir hatten jetzt hier Vorwürfe an den Regisseur des Chalamets-Films, dass da vor Jahren irgendwas gelaufen ist an einem Set. Es gab da Vorwürfe an die Darstellerin Carla Sofia Gascón vor ein paar Jahren, die Emilia Pettis-Darstellerin. Also die Oscars werden auch schmutziger, meiner Meinung nach.
Und Chalamet geht das ja genauso. Klar, die Abstimmung war schon weit fortgeschritten, aber jetzt ist ja die Geschichte rund um Ballett und Oper hochgespült worden. Ich meine, das wird ihm auf ewige Zeiten natürlich anhängen.
Sind Sie der Meinung, dass solche Aussagen wirklich auch noch das Oscar-Voting beeinflusst?
Also das ist nicht ganz so einfach einzuschätzen. Früher hätte ich gesagt, nein, sicher nicht, denn die Abstimmungen, die laufen eben schon über das ganze Jahr oder nicht über das ganze Jahr. Man kann relativ früh abstimmen, sagen wir es mal so. Jetzt ist es ja so, dass in Theorie jedenfalls jeder, der abstimmen darf, alle Filme aus der Kategorie, auch in der er abstimmen will, auch tatsächlich gesehen haben muss. Da kann man sicherlich ein bisschen cheaten, aber was ich damit sagen will, ich glaube, es wird später abgestimmt im Schnitt als früher und damit sind natürlich solche, sagen wir mal, Fehltritte können sich auch länger bemerkbar machen. Und ich denke, dass Timothée Chalamet jetzt eben nicht mehr als der große Topfavorit für den Oscar für den besten Hauptdarsteller gilt, hat vielleicht ein Quäntchen zumindest schon auch damit zu tun.
Beim Blick auf das Rennen, viele sprechen von einem Zweikampf zwischen Blood and Sinners und One Battle After Another. Ist das auch der Eindruck, den man in Hollywood bekommt?
Ja, absolut. Also es gibt natürlich inzwischen ziemlich eindeutige Vorhersagen. Blood and Sinners hat in den letzten Wochen, wie gesagt, nochmal eine große Kampagne gefahren und ist jetzt wirklich ziemlich weit vorne dran. 4 bis 8 Oscars sind so die Schätzungen, also 4 Minimum. 8 könnten es werden oder wer weiß am Ende noch mehr. Und dass Michael B. Jordan jetzt dann auch als der Top-Kandidat für den besten Hauptdarsteller gilt, das ist auch eine relativ neue Entwicklung. Ja, und auf der anderen Seite, One Battle After Another hat ja immerhin auch 13 Nominierungen, auch nicht gerade wenig. Und noch gehen die allermeisten davon aus, dass er auch den Preis für den besten Film bekommen wird. Und insofern, ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das sind die beiden großen, wichtigen Filme. Und das wird sich, glaube ich, nicht grundlegend ändern.
Und das sind auch die Filme, die Aufmerksamkeit haben. Man könnte ja vergessen, dass 10 Filme nominiert sind in der Kategorie bester Spielfilm. Aber wir reden nur über 2 die ganze Zeit. Sprich, es ist eigentlich immer dann doch die 2 Filme, die sich die Aufmerksamkeit teilen. Und der Rest, der läuft eher unter ferner Liefen.
Dann werden wir auch noch in dieser Sendung über die anderen Nominierten in der Kategorie bester Film sprechen. Aber Herr Spiegelhauer, mich würde noch interessieren, durch den Abend führt wie im letzten Jahr wieder Conan O'Brien. Was erwarten Sie von ihm?
Also ehrlich gesagt, die Academy holt oder hat ihn ja vergangenes Jahr schon geholt, damit er vor allem Unterhaltung macht. Mit Jimmy Kimmel hatten wir ja schon relativ viele politische Spitzen. Legendär diese Geschichte, als Donald Trump auf Truth Social sagte, oh, boah, was für eine schlechte Show, Jimmy Kimmel ganz fürchterlich. Und Kimmel das aufgegriffen hat in der Show gesagt hat, oh, sie sind noch auf, sie müssten doch eigentlich schon im Bett liegen, beziehungsweise sitzen sie nicht eigentlich im Gefängnis. Sowas macht Conan O'Brien natürlich nicht, dafür ist er eingekauft und ich glaube nicht, dass es da groß politisch wird. Der wird sicherlich auf die Branchenproblematik eingehen, also zum Beispiel auf den Warner Deal, der ansteht. Das ist ja hochgradig umstritten. Das wird er sicherlich tun, aber ansonsten geht es schon um einen unterhaltsamen Abend.
Wir sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur weiter über die Oscar-Kandidaten dieses Jahres mit Reinhard Spiegelhauer in Los Angeles und Patrick Wilinski hier in Berlin. Wenn man sich die Nominierten anschaut, also wenn wir nochmal auf Blood and Sinners von Ryan Coogler oder One Battle After Another von Paul Thomas Anderson schaut, dann fällt auf, dass die alle stark auf aktuelle amerikanische Politik anspielen. Wie sehr spiegelt sich in diesen Nominierten die politische Stimmung der USA?
Ich glaube, sie geben ein Grundgefühl wieder. Amerika ist hier in diesem Film so ein Land im Alarmzustand, voller Konflikte, voller Spannungen, die nicht weggehen, sondern immer wieder in neuen Formen zurückgehen. Die Filme erzählen ja auch übrigens beide auf ihre Art und Weise von der erschöpfenden und nie abgeschlossenen Arbeit des Widerstands in einem Land, Land, wo diese Gespenster immer wieder kommen. Amerika ist da ein großer Konfliktraum. Beim Ryan Coogler ist das halt der Jim Crow-Süden, also eine Welt, in der Rassismus, Ausbeutung nicht nur irgendwie Thema sind, sondern wirklich körperlich erfahrbar wird durch diese Vampire, die sich sagen, schwarze Musik, schwarze Kreativität, das saugen wir aus als weiße Mehrheitsgesellschaft. Und bei One Battle After Another, das ist ja dieser hochkonzentrierte, politisch nervöse Film von Paul Thomas Anderson, den auch nur er so inszenieren könnte, würde ich sagen, da ist das alles so anders gegenwärtig, nicht wahr? Untergrund, Guerilla, Migranten, Abschiebung, Lager, staatliche Gewalt, da erkennen Amerikaner sicherlich im Kino plötzlich auch Einstellungen aus CNN, wenn dann die Eisbeamten irgendwo in Minneapolis plötzlich auftauchen. Das heißt, ich würde sagen, die Filme spiegeln eine Stimmung wieder, ohne sie vielleicht eins zu eins direkt in Bilder zu übersetzen.
Mir geht es ganz genauso. Ich denke, One Battle After Another hat jetzt für das internationale Publikum vielleicht noch den Charme, dass man eben diesen Faktor Unternehmenschefs kaufen sich mit Geld, Macht, rücken vielleicht auch weit nach rechts, Autoritarismus. Da hat natürlich man über die USA hinaus einen Bezug dazu, bei uns in Europa auf jeden Fall, denke ich. Das macht den Film, glaube ich, auch für Europa vielleicht noch eine Spur interessanter als Blood and Sinners. Zumindest geben das, glaube ich, ja auch die Kassenzahlen her.
Herr Spiegelhauer, Sie hatten ja schon von den vielen Filmpreisen gesprochen, die es in den vergangenen Wochen, Monaten gab. Dazu gehören ja auch die britischen Filmpreise, die BAFTA Awards. Mhm. Und da gab es ja kürzlich eine Debatte. Während der Übertragung wurde das N-Wort ausgestrahlt. Eine Panne, die der BBC, die weltweit Kritik ausgelöst hat. Wie wird diese Diskussion in Hollywood wahrgenommen?
Also das ist ein Thema, das recht unterschiedlich wahrgenommen und bewertet wird, denke ich. Also Blood and Sinners bekommt natürlich hier auch deswegen besondere Bedeutung, weil es eben um Rassismus, schwarze Kultur geht, die ganze Produktion quasi aus der schwarzen Community kommt und deswegen natürlich auch eine große, große Aufmerksamkeit, Beachtung. Und dieser Skandal ist hier tatsächlich auch überall Thema gewesen und ploppt auch immer wieder auf. Also das ist schon etwas, was eben aufgefallen ist und auch nicht direkt wieder weggeht.
Patrick, könnte denn solche Debatte auch das Oscar-Rennen beeinflussen? Gerade eben beim Film wie Blood and Sinners, der ja stark, wie du schon beschrieben hast, mit afroamerikanischer Geschichte und Identität arbeitet?
Ja. Ich denke, dass dieser Fall bei den BAFTAs dafür gesorgt hat, warum Timothy Chalamet den Oscar nicht bekommen wird. Ich glaube, das war dieser Moment, wo das gekippt ist. Und ich glaube, dass Michael B. Jordan am Ende als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wird. Genauso wie Ryan Coogler den Oscar wahrscheinlich fürs beste Originaldrehbuch bekommt. Das sind ja auch zwei unglaublich kreative Künstler. Ich will noch erwähnen, dass Blood and Sinners kein Film ist, der auf einem Roman basiert oder auf einer Spielfigur. Das ist ein genuin kreativ entstandener Film, aus einem Bedürfnis heraus etwas zu erzählen. Und ich finde gerade so ein Film, der afroamerikanische Geschichte und Identität so offensiv und ja formal eigenständig verhandelt, genau durch solche Debatten sicherlich nochmal anders wahrgenommen wird und auch in seiner Wichtigkeit nochmal anders empfunden wird.
Das glaube ich auch, wenn ich das auch noch mal kurz ergänzen darf. Denn vorher gab es ja auch schon den einen oder anderen, der gesagt hat, ach, im Grunde ist das nur ein Abklatsch von From Dusk Till Dawn. Ich glaube, das sagt jetzt keiner mehr.
Neben den großen Favoriten gibt es ja auch sehr unterschiedliche andere Filme im Feld. Also vom Formel-1-Drama F1 bis zur Sci-Fi-Satire Bugonia oder eben auch Marty Supreme, über den wir schon gesprochen haben, dieses Porträt eines Tischtennisstars mit Timothy Chalamet. Also man sieht sehr unterschiedliche filmische Formen und Genres. Ist dieses Oscar-Jahr stilistisch besonders vielfältig?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wir haben ja wirklich hier die ganze Bandbreite, auch mit unterschiedlichen, sagen wir mal, Geldtöpfen dahinter. Ich finde es auch sehr schön, dass ein Film wie so eine Sci-Fi-Satire wie Bugonia auch die Fläche bekommt, die eher, sagen wir mal, über so einen europäischen Festival-Kontext wahrgenommen worden ist. Aber auch das Formel-1-Drama F1 hat mir sehr gut gefallen, weil es im Grunde ein Cowboy-Film ist, nur dass statt dem Pferd hier quasi das Formel-1-Auto benutzt wird. Und Brad Pitt ist unglaublich lässig, indem er zeigt, dass der menschliche Faktor immer noch toll ist in einer Welt, die technisch so dominiert ist. Also sind Filme, die auch Spaß am Filmemachen haben und es fehlt vielleicht Avatar in so einer Form, weil es ja auch so ein erfolgreicher Film war am Ende, Avatar 3. Aber ich finde schon, dass wir hier schon eine recht große Bandbreite Hollywoods gezeigt bekommen haben.
Ich will nicht wirklich widersprechen, aber ich meine, vergangenes Jahr war jetzt auch nicht so wahnsinnig langweilig, finde ich. Also Anora, Wicked, Brutalist, Emilia Perez, das war schon auch eine ordentliche Bandbreite, fand ich. Aber ja, schön, dass es dieses Jahr auf jeden Fall mindestens wieder so ist, wenn nicht noch ein bisschen mehr.
Einen Film sollten wir auch noch erwähnen, Hamlet, ein historischer Stoff über Shakespeares Familie, auch nominiert. Der Film erzählt diese Geschichte sehr, sehr poetisch, meditativ, ein Film auch über Trauer und Erinnerung. Ist das vielleicht auch ein Trend, historische Stoffe, die formal ein bisschen experimenteller erzählt werden?
Ja, also die Frage wäre natürlich, inwiefern der ganze Film so kreativ ist. Aber ich finde, dass die Regisseurin Chloe Zhao schon weggeht von so einer Rekonstruktion einer Geschichte. Sie drückt ja extrem aufs Gaspedal, wenn es um die Emotionen geht. Also der Wald, die Natur, die Trauer, das wird selber zu so einem Art Kostüm, ja, in dem wir gehüllt werden. Für einige, wie für mich, war es zu viel vielleicht. Da drückt sie zu sehr aufs Gas. Aber wir können auf jeden Fall sagen, dass jemand wie Jessie Buckley, die hier die Ehefrau von William Shakespeare spielt und die um ihren Sohn trauert, schon eine großartige Performance liefert. Und natürlich vermute ich, dass wir diese Irin auf der Bühne sehen werden mit ihrem Oscar in der Hand, den sie wirklich verdient.
Ja, sie scheint ja irgendwie unangefochten die Favoritin zu sein. Ist es so? Wird sie den Preis mit nach Hause nehmen, Herr Spiegelhauer?
Das ist so. Also alles andere wäre wirklich, ich glaube, die größte Überraschung des Abends, wenn das wirklich nicht passieren würde.
Über die männlichen Nominierten in der Kategorie Schauspiel hatten wir schon gesprochen. Trotzdem noch ein Aspekt vielleicht. Wir haben auf der einen Seite sehr etablierte Stars wie Leonardo DiCaprio, auf der anderen Seite eine jüngere Generation, eben mit Timothy Chalamet oder vielleicht auch noch Michael B. Jordan. Spiegelt sich da auch so ein Generationenwechsel in Hollywood?
Ja, das sehen wir schon seit ein paar Jahren. Das muss man auch machen, weil ich glaube, auch das System des Filmstars muss sich ändern. Da gibt es ja Konkurrenz aus den sozialen Medien, aus Twitch und Livestreaming, Gaming-Szenen. Das ist nicht mehr so, dass es klar ist, der Filmstar, und man muss da nicht mehr tun. Wir sehen an jemandem wie Timothy Chalamet, was er alles macht, um permanent präsent zu sein. Also er overpays da auch, nicht wahr? Aber wir sehen, wenn es um den schauspielerischen Effekt, also die Kunst geht, finde ich, hat sich die Schauspielerei nicht so sehr verändert zurzeit. Aber wir sehen eine junge Generation, die dafür kämpfen muss, bekannt zu sein. Und wie anstrengend das ist, das kann ich mir nur vorstellen.
Das kann natürlich trotzdem zu Enttäuschungen führen, wie bei Timothy Chalamet jetzt zum Beispiel, der eben den Oscar nicht bekommen wird, höchstwahrscheinlich. Und wir haben es auch in den vergangenen Jahren immer wieder gehabt, dass die Altgedienten dann irgendwann halt mal den längst verdient geglaubten Oscar bekommen haben, obwohl vielleicht auch andere Preisträger würdig gewesen wären. Aber ja, da gibt es schon einen Umbruch, natürlich durch die äußeren Rahmenbedingungen.
Wir sollten auch noch über die Nominierung im Bereich bester internationaler Film sprechen. Da gelten unter anderem zwei Filme als besonders stark: Sentimental Value aus Norwegen und Ein einfacher Unfall von Jafar Panahi. Der eine ein sehr persönliches Familiendrama, der andere ein politischer Film über Repressionen im Iran. Welche dieser beiden Erzählweisen hat bei der Academy traditionell bessere Chancen?
Ich würde sagen, dass obwohl gerade ein Krieg im Iran tobt, den die USA zusammen mit Israel führen, dass dieser hochaktuelle Film aus dem Iran wahrscheinlich eher so ein, ja, letztlich ein Zaungast sein wird, obwohl es da Schützenhilfe gibt, Goldene Palme in Cannes, Frankreichs offizieller Oscar-Kandidat Jafar Panahi, ein weltweit verehrter Autorenfilmer. Am Ende ist Sentimental Value, der Titel sagt es vielleicht schon so, ein Wert, den die Akademie mehr schätzt, eine Familiengeschichte, die an große europäische Klassiker wie Ingmar Bergmann-Filme erinnert. Ich vermute, bei einem Film, der bei so vielen anderen Kategorien nominiert ist, sollte es zumindest in dieser Kategorie für einen Oscar reichen.
Bei Jafar Panahi kommt ja noch eine besondere Geschichte hinzu. Er hat lange unter Berufsverbot im Iran gearbeitet, Filme teilweise heimlich gedreht. Inwieweit spielt denn eine politische Geschichte eines Regisseurs bei der Oscar-Abstimmung überhaupt eine Rolle?
Ich bin nicht sicher, dass es wirklich eine große Rolle spielt. Ich bin da tatsächlich auch der Auffassung, dass Sentimental Value wirklich der absolute Top-Favorit ist und eher noch The Secret Agent aus Brasilien eine Chance hätte, den zu übertrumpfen. Klar, es gibt einen starken aktuellen Bezug. Klar, Iran und die Unterdrückung der Menschenrechte ist ein maximal wichtiges Thema. Wir haben in den vergangenen Jahren mehrfach Filme gehabt, die sich ganz ähnlich damit auseinandergesetzt haben. Immer sehr beachtete Filme, immer sehr wichtige Filme. Aber für die tatsächliche Preisverleihung oder Würdigung bei den Oscars dann eben in der Regel doch nicht die Kandidaten.
Patrick, The Secret Agent hat Herr Spiegelhauer eben schon mal erwähnt. Wagner Moura ist auch nominiert als bester Schauspieler. Welche Chancen räumst du dem Film ein?
Ja, schon große. Also meine These ist, der Film ist zu gut für einen Oscar. Also so intelligente Filme wie dieser Film bekommen eigentlich nie den Preis. Was wir aber nicht vergessen sollten, die brasilianische Film-Community ist unglaublich laut und aktiv. Die pushen auch ihre Favoriten ganz weit nach vorne. Es wäre zu viel des Gutens, nachdem sie letztes Jahr den Oscar gewonnen haben für I'm Still Here, dass The Secret Agent dieses Jahr wieder gewinnt. Aber es zeigt schon sehr stark, dass die brasilianische Filmindustrie auch international wahrgenommen wird. Und ich vermute, es ist eine Bewegung, wie vor ein paar Jahren das mexikanische Kino mit Regisseuren wie Del Toro und Iñárritu sehr präsent war bei den Oscars. Ich könnte mir vorstellen, dass das wird jetzt auch mit dem brasilianischen Kino gelingen. Und der Erfolg auch von Secret Agent, der sperrig ist, intellektuell, dass der so weit vorne mitspielen kann bei diesem Populärpreis Oscars, das finde ich sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, für mich ist der Film viel zu gut für einen Oscar. Aber es wäre natürlich schön, wenn er ihn auch gewinnen würde.
Auffällig ist ja auch, Sentimental Value von Joachim Trier ist ja nicht nur im internationalen Wettbewerb nominiert, sondern auch in mehreren anderen Kategorien. Die Oscar Academy ist ja inzwischen auch sehr viel internationaler geworden. Ist das ein Zeichen dafür, dass internationale Filme heute viel stärker auch im Zentrum der Oscars angekommen sind?
Ja, definitiv. Und da gibt es zwei Fraktionen, die das gut und eine, die das schlecht findet. Ich bin immer manchmal dazwischen, weil eigentlich ist ja der Oscar wirklich der amerikanische Filmpreis, der uns zumindest einen kleinen Einblick in den Zustand der amerikanischen Filmindustrie gewährt. So ein kleiner Barometer mit der Frage, wie geht es Hollywood eigentlich? Und natürlich, wenn viele Filme aus dem Ausland, aus Europa, aus Asien, aus Südamerika dann dominieren, sehen wir, dass es Amerika und Hollywood in dem Fall nicht so gut geht. Ich finde dennoch, dass das in diesem Jahr auch so eine Art von, ja, so einer Grube von Talent ist. Viele Schauspieler aus diesem Film haben dann ja Jobs dann in den großen Hollywood-Filmen. Sandra Hüller vor ein paar Jahren, Renate Reinzwe. Also exakt. Hollywood bedient sich dann ja auch so dem Kreativpool, den man vielleicht vor Ort nicht mehr so ausschöpfen kann.
Wird der Oscar damit auch zu einer Art internationalen Preis mehr?
Ja, natürlich. Und gerade weil wir gerade über Sandra Hüller gesprochen oder weil es gerade anklang, gerade war ja Weltpremiere von Der Astronaut, wo Sandra Hüller an der Seite von Ryan Gosling spielt. Das werden wir im kommenden Jahr, denke ich, also ich will mal unbedingt davon ausgehen, dass Sandra Hüller eine Nominierung bekommt wieder. Und klar, das ist ein großer Erfolg.
Über den Film haben wir ja auch schon gesprochen in der Sendung. Einschätzung zur Oscarverleihung in Los Angeles von Patrick Wilinski und Reinhard Spiegelhauer. Hinter diesem Film steht auch eine Industrie, die sich gerade massiv verändert, wirtschaftlich, technologisch und auch politisch. Bei allem Glamour, den die Oscar-Gala an diesem Wochenende verströmen wird, voraussichtlich ist dennoch nicht zu übersehen, Hollywood steckt in einer tiefen Krise. Die Kino-Zuschauerzahlen haben immer noch nicht das Vor-Pandemie-Niveau erreicht. Die Produktionskosten sind hoch und die Streaming-Konkurrenz setzt den Filmstudios zu. Patrick, Netflix ist in diesem Jahr mit 18 Nominierungen bei den Oscars dabei, unter anderem für K-Pop Demon Hunters beim besten Animationsfilm. Wie stark mischen denn die Streamer inzwischen bei den Oscars mit?
Also eher in den Nebenkategorien, gerade in den letzten Jahren ist das eigentlich kontinuierlich weniger geworden. Ich schätze trotzdem, dass Guillermo del Toro's Frankenstein schon viele Oscars gewinnen wird für Make-up, Produktionsdesign. Mhm. Interessant ist, dass die Streamer extrem die Nebenkategorien besetzt haben, also Dokumentarfilm, kurzer Dokumentarfilm. Da wird Netflix dieses Jahr auch wieder abräumen, vermute ich. Man sieht aber trotzdem, dass Hollywood mit Netflix immer noch fremdelt. Sie wollen ihnen den wichtigsten Oscar für den besten Film seit Jahren nicht geben. Selbst im Pandemiejahr ist das nicht passiert. Da haben sie lieber eine Apple-Produkt Coda damals den Preis gegeben. Also man sieht, Hollywood fremdelt weiterhin und trotzdem haben sich Streamer etabliert, natürlich als wichtige Filmproduktionsstätten letztendlich.
Und allgemein kann man sagen, Hollywood ist im Umbruch, Herr Spiegelhauer, in Los Angeles. Wie angespannt ist denn die wirtschaftliche Lage der großen Studios gerade?
Ja, sehr. Ich meine, da sieht man daran, dass es ja immer weitere Zusammenschlüsse gibt und eine Konzentration gibt. Wir haben den Warner Brothers Deal, der vor der Tür steht und wo ja auch Netflix eigentlich zuschlagen wollte, was wirklich eine große Empörung, möchte ich fast sagen, ausgelöst hat. Das wollte niemand so richtig, aber auch wenn Paramount das jetzt nimmt, ist es nicht so viel schöner, denn es ist eben einfach eine Konzentration. Es gibt weniger Anlaufstellen, wo man ein Skript unterbringen kann. Es werden weniger unterschiedliche Filme gedreht werden. Das zeigt jedenfalls eben die Erfahrung aus den letzten Konzentrationsvorgängen. Und insofern guckt man schon mit großer Sorge in die Zukunft.
Ja, und Christian Berndt hat sich nochmal genauer angeschaut, diese Fusion oder diese Übernahme von Warner Discovery durch Paramount. Er hat mit verschiedenen Leuten gesprochen, Christian Berndt, also über eine Fusion, die vielleicht nicht nur Hollywood, sondern auch die USA verändern könnte.
Ein linksrevolutionärer Aktivist, gespielt von Leonardo DiCaprio, ruft zum Sturm, um illegale Einwanderer aus dem Internierungslager zu befreien. Paul Thomas Andersons Action-Satire, der große Oscar-Favorit One Battle After Another, wurde von den Warner Brothers Studios produziert.
Letztes Jahr war hervorragend für Warner Brothers. Die haben Filme wie Sinners, One Battle After Another, Weapons, die große Blockbuster waren und originale Erzählungen und sind jetzt für mehrere Oscars nominiert und so weiter. Die sind wirklich weltweit führend meines Erachtens im Kinobereich.
So der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough. Doch Warner Brothers stehen vor einer existenziellen Veränderung. Das Studio gehört zum Medienkonzern Warner Discovery, der nun voraussichtlich vom Medienkonzern Paramount Skydance übernommen wird. Vorangegangen war eine monatelange Übernahmeschlacht um Warner zwischen Paramount Skydance und dem Streamingdienst Netflix. Die Filmszene war gespalten in der Frage, welche Option für das Kino besser sei.
Die Kinobetreiber in Europa sind eher für den Paramount-Deal als für den Netflix-Deal gewesen, weil die da zumindest Chancen sehen, dass das Geschäftsmodell Kino noch erhalten bleibt. Sowohl Paramount als auch Warner Brothers verstehen, wie Kino funktioniert. Die glauben auch daran, dass die Leute mit großen Filmen in die Kinos locken können. Aber es bedeutet, dass es weniger Wettbewerb geben wird.
Zwar stand bei einer Netflix-Übernahme zu befürchten, dass der Streamer Warner-Filme künftig eher auf seiner Plattform als in den Kinos zeigt, so wie es Netflix generell handhabt. Aber auch bei der Fusion von Paramount und Warner ist ein verkürztes Kinofenster nicht unwahrscheinlich. Durch die Zusammenlegung der Streaming-Dienste wird Paramount über 200 Millionen Abonnenten haben und bei Filmen eventuell zugunsten der Plattformen entscheiden. Und weil Paramount Skydance 110 Milliarden Dollar für die Warner-Übernahme zahlen muss, ist der Konzern hochverschuldet und wird sparen müssen. Jeff Jarvis, Journalistikprofessor an der City University of New York, glaubt, dass die Fusion im Desaster enden wird.
Warner Brothers is kind of a jinxed property.
Warner Brothers, meint Jarvis, ist in gewisser Weise verhext. Jede Fusion mit Warner in den letzten 30 Jahren sei im wirtschaftlichen Desaster geendet und wieder aufgelöst worden. Ob mit dem Verlagshaus Time, mit AOL oder AT&T.
My primary concern was not Warner Brothers, the movie studio.
Seine viel größere Sorge betrifft nicht das Filmstudio, sondern die Zukunft der amerikanischen Medienlandschaft, sagt Jarvis. Denn mit Warner Discovery übernimmt Paramount Skydance auch CNN. Und hier wird es politisch. Der Chef von Paramount Skydance, David Ellison, ist der Sohn von Larry Ellison, Gründer des Tech-Konzerns Oracle und einer der reichsten Männer der Welt. Vater und Sohn stehen Präsident Trump nahe. David Ellison hat letztes Jahr mit der Übernahme von Paramount auch den liberalen TV-Sender CBS übernommen.
We see what the Ellisons have done with Barry Weiss, their hired editor.
Die Ellisons haben CBS ruiniert, indem sie die konservative Journalistin Barry Weiss als Chefredakteurin eingesetzt haben, meint Jarvis. Die habe die investigative CBS-Sendung 60 Minutes auf Linie gebracht und das Gleiche werde mit dem Trump-kritischen Sender CNN passieren. Laut Wall Street Journal hat Larry Ellison Trump bereits zugesagt, CNN umzubauen. Trump hatte öffentlich die Übernahme Warners durch die Ellisons unterstützt und die Regulierungsbehörde war ihm dabei gefolgt.
Man hat das schon bei anderen Regulierungsentscheidungen gesehen, dass der Regulierungsbehörde FCC und deren Chef Brendan Carr angedeutet hat, dass er in Richtung Trump entscheiden könnte. Bei diesem Deal war es nicht so genau klar, aber Brendan Carr hat gesagt, dass der Paramount-Deal überhaupt kein Problem sein sollte. Es ist alles nicht offiziell, dass Trump und die Regierung Einfluss nehmen. Das dürfen die eigentlich nicht, aber es ist ein neues System scheinbar unter Trump.
Roxborough erwartet, dass die Fusion im nächsten Jahr über die Bühne geht und dass dann auch CNN von den Ellisons in eine Trump-freundlichere Richtung gelenkt wird. Für Jeff Jarvis wäre das nur ein letzter Baustein der politischen Verschiebungen in der US-Medienlandschaft.
We now have state media. In
den USA haben wir jetzt Staatsmedien, meint Jarvis. Die wichtigsten Sender CBS, demnächst CNN und Fox News sind nun Trump-freundlich. Aber die gute Nachricht ist, so Jarvis, dass sich in sozialen Medien, Podcasts oder auf Plattformen wie YouTube andere regierungskritische Stimmen längst Gehör verschaffen. Die klassischen Medien, da sind sich Jarvis und Roxborough einig, spielen für die politische Meinungsbildung in den USA schon lange nicht mehr eine so wichtige Rolle, wie es früher einmal der Fall war.
Christian Berndt über die geplante Übernahme von Warner Discovery durch Paramount. Zugehört haben Patrick Wilinski in Berlin und Reinhard Spiegelhauer in Los Angeles. Herr Spiegelhauer, Jeff Jarvis hat eben kein sehr rosiges Bild gezeichnet, was die Medienlandschaft angeht. Wenn wir nochmal auf Hollywood schauen, wenn Paramount tatsächlich Warner übernimmt, würde sich damit das Machtgefüge in Hollywood grundlegend verändern?
Ja, natürlich. Es ist wieder eine weitere Konzentration. Es ist auch wieder ein Plus im Übrigen für Streaming, denn Paramount hat ja selber schon eine große Streaming-Plattform und wenn Warner noch dazu kommt, die auch schon selbst streamen oder zum Streaming mit im Portfolio haben des großen Ganzen, dann wird es das zweitgrößte, wenn ich es richtig im Kopf habe, Portal hinter Netflix, also wirklich groß. Und damit verändert sich natürlich alles. Damit verändern sich Inhalte, damit verändert sich, wie viel produziert wird, damit verändert sich, was produziert wird. Das wird eine große Veränderung sein.
Patrick, welche Konsequenzen meinst du, wird es auch auf Vielfalt, auf Inhalte, auf Risikobereitschaft bei Filmen haben?
Ja, definitiv. Ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, die positivsten Berechnungen sind so ein bisschen in die Richtung, dass diese Übernahme das Hollywood-Kino zumindest so um 10 Jahre, 15 Jahre zurückwirft. Das war ja diese Hochphase des Marvel-Franchise-Universums, also Filme, die nur aufgrund von sogenannten IP-Inhalten entstehen, also Spielzeugen, Comics, also Dinge, die schon bekannt sind. Alles andere als eben Filme wie Sinners, die kreativ sind und originär eigensinnig waren. Das könnte alles unter die Räder geraten. Schade, weil Warner Brothers gerade wirklich so einen tollen Lauf hat. Und ich meine, 3 Filme von Warner sind nominiert in der Kategorie Bester Film. Das ist das letzte Mal einem Studio gelungen. 1975, vor 51 Jahren. Interessanterweise war das Studio damals Paramount.
Die Oscar-Verleihung steht an in der Nacht von Sonntag auf Montag. Wir haben eben schon einen Blick auf die sich wandelnde Medienlandschaft in den USA geworfen und wie da die US-Politik auch mitmischt. Wir wollen das jetzt noch weiter vertiefen. Patrick, die Oscars werden ab 2029 nicht mehr klassisch im Fernsehen übertragen, sondern auf YouTube. Was sagt dieser Schritt über den Wandel der Medienlandschaft?
Es ist ja kein Geheimnis, dass auch die Oscars, also als Fernsehshow jetzt, als Event seit Jahren mit sinkenden Quoten zu kämpfen haben. Und das ist ja erstmal ein Fernsehproblem, aber eben auch ein Problem für die Academy, denn je höher die Quoten sind, desto größer kann die Academy, also mehr Geld kann die Academy einnehmen mit den Übertragungsrechten. Und dieses Geld ist wirklich essentiell, weil wir haben es ja hier nicht mit so einem Luxus-Yachtverein zu tun. Die Academy heißt Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Das ist eigentlich eine wissenschaftliche Anstalt. Da geht es um das Filmerbe, das geschützt werden muss. Archivare müssen bezahlt werden. Restauratoren, die wirklich darum kämpfen, dass das Gedächtnis von Hollywood bewahrt wird. Und der Schritt zu YouTube scheint mir konsequent zu sein. Der britische Guardian hat diese Woche ein Interview mit Bill Kramer geführt, dem CEO der Academy, der klar macht, sie erhoffen sich einen Zuschauerzuwachs und zwar im Bereich von 2,5 Milliarden Usern. Ob das nicht ein zu großer Traum ist, weiß ich nicht. Aber wir sehen, es ist wirklich wichtig. Wir könnten die Oscars als Benefizveranstaltung bezeichnen für das Filmerbe Hollywoods.
Wie wird es in Hollywood gesehen, auch als Chance, ein breiteres, ein vielleicht auch jüngeres Publikum zu erreichen?
Ja, natürlich sind die Gefühle da gemischt. Zum einen ist es eben schon mit YouTube quasi, ist man ja wieder in dem Lager Online-Streaming, was auch nach wie vor sowohl als Chance als auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Aber es geht am Ende kein Weg dran vorbei. Klar, das stimmt. Teures Kabelfernsehen ist als Medium in den USA seit ewigen Zeiten auf dem Rückzug. Das haben die Leute eigentlich nur noch wegen Live-Sport. Und dementsprechend gehen natürlich die Zuschauerzahlen zurück, wenn schon weniger Leute da sind, die es überhaupt abonniert haben. Und da ist der Schritt online natürlich der quasi logisch ist. Ich persönlich freue mich ehrlich gesagt am meisten darauf, dass da nicht mehr jedes Fuck aufwendig weggepiepst wird. Das ist ja inzwischen wirklich lächerlich und albern.
Wir haben ja eben auch schon über die Fusion von Paramount und Warner gesprochen oder darüber gehört. Das hat natürlich auch eine politische Dimension, denn wie wir gehört haben, Paramount-Chef David Ellison gilt als Verbündeter von Donald Trump und Berichten zufolge hat Trump persönlich Interesse an der Übernahme gezeigt. Wie wird denn diese Debatte in Hollywood geführt?
Ja, erst hieß es, oh meine Güte, bloß nicht Netflix und jetzt heißt es im Grunde genauso bloß nicht Paramount, aber es wird eben Paramount am Ende werden. Der Hintergrund ist natürlich zum einen die Konzentration und das Problem, dass es dann eben weniger Absatzmöglichkeiten für Stoffe gibt. Und das andere ist natürlich auch die Nähe der Ellison-Familie, muss man sagen, zu Donald Trump. Besonders der Vater Larry Ellison ist ja ein Buddy von Donald Trump und steckt in ganz vielen Dingen mit drin, die Donald Trump betreibt. Der ist ja auch beteiligt an der US-Gesellschaft, die den US-Teil von TikTok weiterführen soll. Und natürlich sieht man da, dass es einen Einfluss auf die Medienlandschaft und überhaupt auf, sagen wir mal, Meinungsbildung im weitesten Sinn gibt. Und es gibt viele, die davor warnen, aber das scheint tatsächlich der Weg zu sein. Und Donald Trump zögert ja auch keine Sekunde, alles, was er da einsetzen kann, tatsächlich auch einzusetzen. Wir erinnern uns an die Absetzung von Jimmy Kimmel Live, wo die FCC und wo der Chef der FCC, also der Genehmigungsbehörde, der Medienbehörde, der Fernsehbehörde gesagt hat, so geht das alles nicht. Und auch der ist ein enger Freund von Donald Trump. Donald Trump mag Jimmy Kimmel nicht. Also es gehört alles zusammen.
Wenn jetzt Medienkonzerne politisch enger mit Regierungen oder Parteien verbunden sind, Patrick, verändert das langfristig auch die Kulturindustrie und das Finanzsystem in Hollywood?
Ja, man könnte ja auch sagen, das Weiße Haus sieht sich auch als Filmproduzent-Player mittlerweile. Ich erinnere, wir hatten den Dokumentarfilm Melania dieses Jahr, auch eine Auftragsarbeit letztendlich oder ein Freundschaftsdienst von Amazon, wenn man so möchte. Rush Hour 4 entsteht jetzt auf Wunsch von Trump, weil er diese Reihe so sehr mag. Also wir sehen, was für ein Zugang da einfach auch geschaffen ist. Wobei ich das Ganze nicht jetzt so als simple Zensurgeschichte erzählen würde, also nicht im Sinne von plötzlich sitzt da jemand im Studio und verbietet das oder jenes. Ich glaube, das Beunruhigendere daran ist ja eher, dass das System anfängt, sich selbst zu disziplinieren. Ja? Also dass Konzerne, Filmstudios sagen, das machen wir dann lieber nicht, hier passen wir auf. Also die berühmte Schere im Kopf, da sieht man ja schon, wie Disney damals mit diesen unterschiedlichen Verboten in Florida umgegangen ist, wie man mit LGBTQ-Inhalten umgeht. Also das ist eher eine Gefahr. Also ich sehe da gar nicht, dass da was verboten wird, sondern dass man sich selbst gar nicht erst Inhalte erlaubt.
Wir haben es gerade ja auch bei der Berlinale gesehen, also wie sehr die Kultur auch Austragungsort werden kann für politische Kämpfe bzw. Kulturveranstaltungen. Und verbunden damit hat sich ja auch sehr stark die Frage gestellt, ja, Kunstfreiheit versus Staatsräson, die Frage, wie weit dürfen politische Positionen auf Kulturveranstaltungen gehen, wann wird aus Kulturförderung Kultursteuerung. In den USA scheint man sich, was die politischen Positionen von Kulturschaffenden angeht, eher bedeckt zu halten, oder?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, es gibt ein sehr düsteres Kapitel, die 50er Jahre, Senator McCarthy mit seiner Hetzjagd auf Kommunisten, wie viele Hollywood-Schaffende auf die Blacklist gekommen sind. Das sind ja Biografien, die kaputt gegangen sind, Selbstmorde, Alkoholismus, furchtbare Zeiten, wo die Politik diktiert hat, ihr müsst euch bekennen, Bekenntniszwang. So schlimm ist es noch nicht. Wobei, es gibt da schon einige Stars, die ganz offen darüber reden, dass es so etwas wie inoffizielle Blacklisten vielleicht doch geben könnte. Prominentestes Beispiel vielleicht Susan Sarandon, die vor ein paar Tagen erst den Goya für ihr Lebenswerk in Spanien bekommen hat, den spanischen Filmpreis, und dort in einer sehr interessanten Rede gesagt hat, sie ist eine Persona non grata in Hollywood. Grund hierfür soll ihre Haltung zu Gaza sein, das Outcallen des Präsidenten in seinem Einsatz für Israel. Sie fühlt sich komplett ausgeschlossen aus allen Veranstaltungen. Das heißt, es muss auch ein Mikroklima geben, auch vielleicht des Misstrauens. Ich würde das nicht alles immer eins zu eins übersetzen, aber da ist etwas verschoben in Hollywood. Ich glaube, wie gesagt, keine Zensur, aber das Abwarten, das Abtasten, das Stillersein, das ist jetzt, glaube ich, etwas, was stärker dominiert, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Ich sehe das ähnlich. Tatsächlich, Hollywood gilt ja als links und den Kritikern als woke. Tendenziell ist das bestimmt für viele richtig, und es gibt ja auch eine Menge Leute, die zum Beispiel sich für Kamala Harris als Präsidentin ausgesprochen haben, als es darum ging, wer von den beiden wird es, Harris oder Trump. Aber viele davon sind, seitdem Donald Trump dann tatsächlich regiert, deutlich leiser geworden. George Clooney fällt mir da zum Beispiel sofort ein. Bei dem finde ich das sehr ausgeprägt. Es gibt aber nach wie vor schon Einzelne, die nach wie vor sehr deutlich auftreten und sehr klar ihre Meinung sagen, gerade zu so Themen wie Gaza zum Beispiel. Und ich erwarte auch, dass es jetzt bei der Gala, bei der Show schon das eine oder andere geben wird. Aber es gibt mit Sicherheit eine große Anzahl von Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich im Moment genau überlegen, was sage ich und was sage ich nicht. Es hat eine kleine Welle jetzt gegeben, als es die tödlichen Schüsse gab auf Renee Good und auf Alex Pretty in Minneapolis bei den Eisrazzien. Das scheint mir schon wieder ein bisschen abgeebbt zu sein, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie das bei den Oscars jetzt tatsächlich wird.
Ja, denn wir hatten ja eingangs gesagt, von Conan O'Brien wird nicht so viel zu erwarten sein. Patrick, erwartest du auch von den anderen, vielleicht von den PreisträgerInnen, politische Statements?
Eher indirekterweise. Ich glaube, da müssen auch viele abwerten. Für viele ist es ja wirklich ein Moment des Lebens, opfere ich die 3 Minuten, die ich habe für meine Dankesrede, wenn es überhaupt so viel ist, für eine politische Botschaft. Also es hat sich aber schon auch mehr getan. Ich will nur sagen, ich erinnere mich noch, als 2001 George Bush beschimpft worden ist, da wurde gepiept und gekürzt. Das ist schon etwas offener geworden, aber ich vermute, dass es gibt schon auch eine Art Backlash, glaube ich. Also ich glaube, so viele politische offene Reden wird es eher von Europäern geben, wenn sie mal auf der Bühne sind,
exakt,
weil denen ist alles egal.
Exakt.
Von den Amerikanern eher nicht.
Das haben wir auch im vergangenen Jahr schon gesehen, dass es eher nicht die US-Stars waren oder Gewinner waren, die sich politisch geäußert haben, sondern eben die, die aus dem Ausland kamen. Und ich glaube auch, dass das in diesem Jahr sich fortsetzen könnte.
Nun haben wir eingangs gesprochen von den beiden großen Favoriten und den Möglichkeiten, aber jetzt nochmal Karten auf den Tisch. Wer landet am Ende vorne?
Ja, also bester Schauspieler, das ist ganz klar. Blood and Sinners, auch der erstmalig vergebene Oscar für das beste Casting. Also alles andere wäre inzwischen eine große Überraschung. Über Jesse Buckley hatten wir gesprochen, beste Hauptdarstellerin. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz klar. Sentimental Value sehe ich vorne bei dem internationalen Film. Ja, und ich hoffe natürlich sehr, dass mein persönlicher Favorit tatsächlich als bester Film am Ende ausgezeichnet wird. Paul Thomas Anderson hätte den Oscar auch dringend mal verdient. Da sehe ich ehrlich gesagt auch keine großartige Konkurrenz. Das wäre so meine Prognose.
Ja, das kann ich auch unterschreiben. 3 Oscars sogar für Paul Thomas Anderson, auch längst überflüssig. Das ist einer der kreativsten Menschen, den Hollywood in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Alles andere, das müssten wir am Montag dann als ganz große Überraschung bezeichnen.
Und wir wissen dann bei uns Montag früh mehr. In der Nacht von Sonntag auf Montag werden die Oscars verliehen im Dolby Theater in Hollywood, eben moderiert von Conan O'Brien. Wir haben diesen Oscar-Jahrgang ein bisschen beleuchtet. Ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken bei meinen beiden Gästen, bei Reinhard Spiegelhauer, ARD-Korrespondent in Los Angeles, und bei meinem Vollbild-Kollegen Patrick Wilinski. Vielen Dank für eure und ihre Einschätzung.
Bitte.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin Susanne Burg.